Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Sommer, Hitze, Trockenheit. So war es im letzten Jahr, so ist es auch in diesem Jahr und es war auch davor schon so. Das bedeutet Dürre, Waldbrände und vor allem Stress für Pflanzen, für Bäume und Wälder. Das hat gewaltige Folgen für unser Klima, denn wir brauchen unsere Wälder. Sie haben eine ganz wichtige Funktion im Ökosystem. Sie sind nämlich gigantische CO2-Speicher.
Wenn wir diese großen Puffer nicht hätten, durch die Wälder, durch die Ozeane, wäre jetzt schon die Auswirkung des Klimawandels viel, viel höher. Das Problem ist aber, dass diese Pufferwirkung nur dann natürlich effektiv ist, wenn die Wälder gesund sind, wenn die Wälder wachsen können, sprich, wenn genügend Wasser da ist. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie stark der Klimawandel auch unsere Wälder hier bedroht. Dramatisch wird sein, wenn wir diese Folgejahre von Dürren und Hitzen haben.
Extremes Wetter gab es auch schon früher, sagt unsere Rednerin. Eine Dürresaison, eine Hitzewelle, das können Pflanzen wegstecken. Doch wenn auf die eine Trockenheit die nächste folgt und die nächste und die übernächste und so weiter, dann werden Pflanzen krank. Christiane Werner, unsere Rednerin, ist Biologin und Professorin für Ökosystemphysiologie. Sie erforscht, wie Ökosysteme im Detail funktionieren. Genau das hat sie vor kurzem getan in den USA. Sie ist zusammen mit einem Team von Forschenden nach Arizona gereist, zur Biosphere 2. Das ist ein riesiger Gebäudekomplex in Arizona, in dem sich ein in sich geschlossenes Ökosystem befindet. Das ist für Forschende ein Traum. Nämlich dort können sie alle Umweltfaktoren genau kontrollieren. Dadurch lässt sich ein großes Ökosystem quasi wie in einem Reagenzglas erforschen. Für 9,5 Wochen. Hat Christiane Werner mit ihrem Team das Ökosystem in der Biosphere 2 in Trockenstress versetzt. Dann haben sie geguckt und vor allem auch gemessen, wie die Pflanzen, wie die Bäume auf die lange Trockenheit reagieren. Von den Ergebnissen dieses Experiments erzählt Christiane Werner jetzt in ihrem Vortrag. Und sie erzählt auch von den Abenteuern und den Schwierigkeiten, die sie hatten, dieses Experiment überhaupt zum Laufen zu bekommen. Zum Beispiel steckte ihr technisches Gerät lange Zeit im US-Zoll fest. Oder es gab Lecks in den Wasserleitungen der Biosphere 2, die das Team erstmal selbst reparieren musste. Christiane Werner hat ihren Vortrag am 3. Juli 2023 gehalten in Karlsruhe im Rahmen der Vortragsreihe Environment Lecture. Die hat organisiert das Karlsruher Institut für Technologie.
Waldökosysteme unter Trockenstress im Klimawandel, das ist wirklich was, was uns in den letzten Jahren immer mehr und mehr beschäftigt. Wir beobachten seit, kann man jetzt Jahrzehnten sagen, eine Zunahme von Baumsterben weltweit, global gesehen. Aber mittlerweile sind diese Gefahren auch wirklich bei uns angekommen. Das heißt, auch hier sehen wir selbst bei Baumarten, die eigentlich unsere Klimaxarten sind, wie zum Beispiel die Buche, ganz deutliche Stresseffekte. Gerade die 2018er Dürre hat uns da, glaube ich, nochmal die Augen geöffnet, wie massiv auch bei uns tatsächlich diese Gefahren sind. Das heißt, Sie kennen das aus der Presse, es ist in aller Munde immer, wenn es trocken ist, sobald es wieder ein Jahr regnet, ist es offensichtlich bei uns auch schnell wieder vergessen. Aber die Pflanzen akkumulieren diese Schäden und darüber möchte ich ein bisschen berichten. Gerade diese Folgejahre von vermehrten Dürren haben wirklich einen starken Einfluss. Aber wir sehen auch große Unterschiede. Wir wissen, die Fichte mit dem Borkenkäfer ist sicherlich eine Baumart, die in Zukunft bei uns nicht mehr wachsen muss, aber es sind viele Baumarten betroffen. Andererseits haben wir auch sehr vitale Bestände. Gerade wenn man hier auch in den Schwarzwald hochfährt, wir haben stark beschädigte Baumarten neben wirklich fitten, gut wachsenden Beständen. Und die Frage ist, was macht diese Unterschiede? Weil das wird wichtig sein, um zu verstehen, was wir in Zukunft da auch tun können. Das heißt, es geht um die Frage, wodurch entstehen diese massiven lokalen Schäden und welche Prozesse fördern auch die Resilienz. Also, warum interessiert uns das Ganze? Warum ist das so wichtig, gerade wenn wir über Klimawandel reden? Es geht nicht nur darum, unsere Wälder zu erhalten, weil sie uns wichtig sind, sondern es geht auch darum, dass Wälder für uns einen ganz wichtigen Einfluss haben, um tatsächlich auch die Folgen des Klimawandels zu mindern. Und dazu nochmal ganz einfach, was machen Wälder, Pflanzen, nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf durch die Photosynthese. Das sind die Zucker, mit denen sie letztendlich wachsen. Das ist die Energiefluss durch die Ökosysteme. Und letztendlich, wenn alles im Gleichgewicht ist, dann brauchen sie das, um zum Beispiel Atmungsprozesse, Wachstumsprozesse zu steuern. Und ein Teil davon wird von den Blättern aufgenommen, durch die Stämme in den Boden geleitet, speist dort die Wurzeln natürlich, über die Wurzeln auch die Bodenmikroorganismen und bringt so tatsächlich die wichtigen Zusammenhang der Vegetation und der Atmosphäre. Jetzt ist es so, dass tatsächlich die Menge, die global an Kohlenstoff jährlich umgesetzt ist, enorm ist. Das sind 120 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist so ein großer Einfluss, dass wenn man in der Atmosphäre den CO2-Gehalt misst, sieht man, dass jeden Sommer, wenn die Bäume aktiv werden, der deutlich sinkt. Und im Winter, wenn sie die Blätter werfen, auch wieder steigt. Wenn wir das mal im Verhältnis sehen, etwa hälftig wird oberirdisch oder unterirdisch dann letztendlich auch wieder abgegeben. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir anthropogen so in die Atmosphäre schicken, dann sind wir da so im Bereich über die letzten 20 Jahre von 8 bis 13 Gigatonnen, die zusätzlich nochmal aus Verbrennung in die Atmosphäre gelangen. Und letztendlich dadurch natürlich den Klimaveränderungen herbeiführen. Es ist aber so, dass das nicht ungefiltert in die Atmosphäre gelangt, sondern dass tatsächlich etwa ein Drittel in sowohl bei den Ozeanen als auch durch unsere Wälder aufgenommen wird. Das heißt, das, was letztendlich in der Atmosphäre landet, ist nur noch weniger als die Hälfte von dem, was wir emittieren. Wenn wir diese großen Puffer nicht hätten, durch die Wälder, durch die Ozeane, wäre jetzt schon die Auswirkung des Klimawandels viel, viel höher. Und tatsächlich sehen wir, dass jährlich so etwa nochmal 3 Gigatonnen zusätzlich in den Wäldern gespeichert werden. Das ist eine ganz wichtige Pufferwirkung. Das Problem ist aber, dass diese Pufferwirkung nur dann natürlich effektiv ist, wenn die Wälder gesund sind, wenn die Wälder wachsen können, sprich, wenn genügend Wasser da ist. Das heißt, was passiert unter Hitze, unter Dürre? Pflanzen müssen sich davor schützen, dass sie zu viel Wasser verlieren, weil ganz ähnlich wie bei uns gibt es einen Kipppunkt, wenn nicht mehr genug Wasserressourcen da sind, wo der Baum auch abstirbt. Das heißt, das Erste, was sie machen die Stomata, das heißt die kleinen Öffnungen an den Blättern zu, um zu verhindern, dass sie Wasser verlieren. Das ist ganz effizient, hat aber das Problem, dass ich dann natürlich auch kein CO2 aufnehmen kann, keine Energie habe für Photosynthese, das heißt eingeschränkte Photosynthese, vermindertes Wachstum, aber heißt auch der Energiehaushalt durch die Kohlenhydrate, der nötig ist, um die Pflanze am Leben zu halten, ist ganz stark eingeschränkt. Das heißt kein Transport mehr zu den Wurzeln, viel darüber wissen wir nicht. Und das geht bis hin, dass wir nicht nur Wurzelwachstum, sondern auch die Mykorrhizapilze und die Bodenfauna natürlich davon abhängt. Und wir haben eine ganze Menge andere Probleme. Ich vermindere den Wasserverlust, heißt aber auch, ich habe keine Transpirationskühlung mehr. Ähnlich wie wir, die wir schwitzen, wenn es uns zu warm ist, gilt es für die Blätter, wenn ich Wasser sparen muss, überhitzen Blätter. Ich habe keinen Schutz mehr, um diese viele Lichtenergie, die auf die Blätter einstrahlt, umzusetzen. Das ist das, was eigentlich in der Photosynthese geschieht. Wenn es uns im Sommer zu heiß ist, nehmen wir uns eine Sonnencreme und setzen uns im Schatten. Diese Möglichkeiten haben Pflanzen nicht. Das heißt, sie brauchen andere Anpassungsstrategien, um unter diesen Bedingungen tatsächlich ihren Metabolismus weiter aufrechtzuerhalten. Und ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, es gibt ganz, ganz viele Strategien. Das sind sogenannte volatile organische Verbindungen. Was sind das? Wenn Sie so im Wald spazieren gehen, diesen typischen Waldgeruch, das sind größtenteils Terpene, das sind genau solche Verbindungen, die Bäume imitieren und die vielfältige Funktionen haben. Tatsächlich werden die direkt in den Blättern oder auch in den Wurzeln gebildet und abgegeben. Entdeckt wurden die erste große Publikation 1960, war die Beobachtung in der Atmosphäre. Das kennt man so im Sommer, wenn es richtig schön heiß ist, dann wird es oft sehr diesig. Das, was man als blauen Dunst bezeichnet, Pflanzen imitieren über 30.000 verschiedene Moleküle, also eine ganz große Vielfalt, die abgegeben werden. Die sind hochreaktiv. Die wechselwirken auch in der Atmosphäre weiter, haben Einfluss auf die Atmosphärenchemie, aber sind für Pflanzen ein wichtiger Schutzmechanismus. Gut, warum imitieren Pflanzen solche Verbindungen? Das eine ist, dass es wirklich ein Schutz gegen Hitze ist. Die Membranen werden stabiler, die Blätter werden stabiler, Schutz gegen zu hohe Strahlung. Aber sie haben auch noch andere Möglichkeiten. Eine Sache ist Verteidigung. Wenn ich Fraßbefall habe, fangen Pflanzen an, Bitterstoffe zu bilden und damit zu verhindern, dass tatsächlich die Blätter besonders gut schmecken. Und tatsächlich kann man beobachten, dass wenn das effizient ist, das nach einer Weile aufhört. Ein Beispiel, was gut untersucht ist, ist aus Afrika. Wenn Giraffen an den Bäumen grasen, dann fressen die eine Weile und irgendwann hören die auf und dann laufen die gegen den Wind, weil diese Signale auch sich auf die Nachbarpflanzen auswirken. Das heißt, wenn eine Pflanze Fraßbefall hat, chemische Signale ausgesendet werden, auch die Nachbarbäume geschützt werden und die Giraffen laufen dann erstmal eine ganze Weile so wieder in eine Richtung, wo sie eine neue Baumpopulation finden, die diese Mechanismen noch nicht hochgefahren hat. Und das geht hin bis wirklich sehr spannenden tritrophischen Interaktionen im Pflanzenreich. Kommunikation zwischen Pflanzen, da meine ich jetzt nicht das, was so viel in der Presse ist. Es geht nicht um das geheime Leben von Wäldern, die sich irgendwas zuflüstern, sondern das sind wirklich gut untersuchte chemische Signale. Und ein Beispiel ist, eine Pflanze hat einen Fraßbefall und sendet einen Signalstoff aus, was eine Raubwespe anlockt, die dann die Raupe befällt und sich damit von ihrem Schädling zum Beispiel befreit. Und das letzte Beispiel, das kennen wir alle, einfach von Blütendüften, die Bestäuber anlocken. Also Pflanzen haben auch eine ganze Menge Möglichkeiten zu kommunizieren und sich an bestimmte Bedingungen anzupassen. Und damit haben wir hier, wenn wir genau diese VOCs messen, auch natürliche Signale, die uns was über den Stresszustand der Vegetation sagen. Wie untersuchen wir in der Forschung die Auswirkungen vom Klimawandel? Zum einen können wir das im Kleinen machen, indem wir in Küvetten oder es gibt so Klimakammern oder hier zum Beispiel so Ekotronenanlage, die bauen wir gerade in Freiburg, Pflanzen unter bestimmten Bedingungen wachsen lassen können, auch Pflanzen mit Boden und dann zum Beispiel das Wasser reduzieren und schauen, wie sich das über die Zeit verändert. Dann können wir ganz kontrolliert sagen, welche Möglichkeiten gibt es da. Das ist aber natürlich immer nur beschränkt auf einen kleinen Topf mit einer mehr oder weniger kleinen Pflanze. Wir wollen ja auch verstehen, wie wirklich draußen in der Natur die Wälder reagieren. Und das Problem bei den Wäldern ist, es ist nicht so ganz einfach, da kontrolliertes Wasser zu manipulieren, ne? Also es gibt so Möglichkeiten, dass man so eine Art Regenrinne drunter baut. Es gibt eine ganze Menge Sitze, die machen so kleine Dächer, die man zufahren kann. Das ist aber relativ schwierig, weil wir natürlich schlecht so einen großen Wald irgendwo in einen kontrollierten Versuch oder in eine Küvette kriegen. Und ich hatte ein ganz schönes Forschungsprojekt und tatsächlich ist es aber so, es gibt einen Platz auf diesem Globus, wo mal so ein Wald in so einer großen Küvette wächst und das ist die Biosphere 2 in Arizona. Der ein oder andere hat da vielleicht schon mal von gehört, das ist eine große Anlage, die die da mitten in diese wunderschönen Kakteenlandschaften gebaut haben. Das war initiiert von einem Multimilliardär, der wissen wollte, kann die Menschheit autonom abgeschlossen überleben. Und was die gebaut haben, hier gibt es einen ganzen Tropenwald, der eben in dieser großen Glaskühwette ist. Hier hinten ist ein Ozean, dann sind hier noch verschiedene andere Ökosysteme und dann ist tatsächlich eine Gruppe von Forschern in die Biosphere eingezogen. Die haben hier drin gelebt, die haben ihr eigenes Essen produziert und das Ganze wurde wirklich gasdicht abgeschlossen, um zu gucken, kann die Menschheit autonom überleben. Hat nicht so ganz richtig gut geklappt. Nach 2 Jahren mussten sie das Ganze abbrechen. Lag zum Teil daran, dass man auch Sachen nicht gewusst hat, dass zum Beispiel frischer Beton noch jede Menge CO2 ausgas, dass sich da kleine Mikrobien dran setzen, die dann auch wieder Sauerstoff verbrauchen. Die Ernährungsproduktion war auch nicht so ganz einfach. Also zum Beispiel, ich glaube, sie haben mal eine Kaffeepflanze ans Blühen gekriegt, die dann Bohnen produziert hat, wäre jetzt nichts für mich gewesen. Aber seitdem ist das Ganze eine Forschungslandschaft geworden. Also nachdem das Projekt abgebrochen wurde, ist es an die Universität übertragen worden. Jetzt gehört es der Universität Arizona. Und es ist ein fantastisches System, weil jetzt haben wir tatsächlich hier einen kompletten Wald, der völlig kontrolliert ist. Und dann braucht man sich nicht drum streiten, ob es jetzt am Wochenende regnen soll oder nicht, sondern man programmiert es einfach so, wie man es braucht. Und wenn man wie ich viel Freilandarbeit macht und es ist immer ein Riesenproblem mit Equipment und dann fängt es auf einmal an zu regnen, dann stellt man den Regen einfach auf Mitternacht, weil bis dahin haben wir unsere Messungen dann eben geschafft. Und dann haben wir uns überlegt, also das ist eigentlich wirklich ein ideales System. Das können wir messen mit ganz vielen Messapparaturen und können aber diese Bedingungen komplett kontrollieren. Und das sind wir dann angegangen. Also das Ziel war wirklich alles zu messen, von der Baumkrone über die Stämme bis in den Böden und das ganze System wirklich bis hin zu mikrobiellen Prozessen zu untersuchen, und wir wollten wirklich sehen, welche Interaktionen, welche Wechselwirkungen finden wir, wenn wir so einen Wald kontrolliert runtertrocknen. Und da das Ganze gasdicht ist, hat es noch den schönen Vorteil, man kann es wirklich abschließen, dass wir tatsächlich markierte Tracer eingeben konnten. Am Anfang habe ich gedacht, das lassen die mich im Leben nicht machen, weil damit verändere ich ja ihr ganzes System, aber ich muss sagen, die Biosphere, das Management, die waren super unterstützend und wollten mal wieder ein richtig großes Forschungsprojekt, und wir durften wirklich alles tun und hatten noch die ganze Unterstützung von den Leuten auf der Seite. Gut, das kann man nicht alleine machen. Ich hatte dazu das Projekt mit der Idee und ich habe mich dann zusammengetan mit der Laura Meredith, die Assistant Professor in der University of Arizona ist, und eine Maya Lett war meine Mitarbeiterin, die jetzt mittlerweile eine Professur in Basel hat. Und wir drei haben das Ganze geplant, aber dann war klar, also um so ein Riesenexperiment zu machen, da brauchen wir ganz viel Unterstützung. Und haben also wirklich alle Leute eingeladen, von Atmosphärenwissenschaftlern bis jemand, der bodenmikrobielle Prozesse oder Genetik untersucht, und haben gefragt, wer möchte mitmachen. Wir machen hier ein großes Projekt, und sind viele Leute gekommen, die sich da mit eingeklinkt haben. Gut, und dann geht's los. Wie baut man sowas auf? Wir wollten ja ganz, ganz viel messen. Wir haben große, teure Messinstrumente. Man braucht eigentlich ein Labor. Und tatsächlich haben wir hier in dem Berg unten als erstes mal ein Labor gebaut. Dann geht's schon los. Da kommen die einen aus Europa, die haben Geräte, die brauchen 220 Volt. Die Kollegen aus den Amerika, die brauchen 110 Volt. Also wir mussten erstmal ganz schön rechnen. Stecker passen alle nicht. Das sind so die Sachen, wo man denkt, naja, das tägliche Brot der Wissenschaft. Aber man muss sagen, wir hatten viele Herausforderungen und haben uns auch überlegt, wie kriegen wir dieses ganze Projekt ans Laufen und was sind denn vielleicht unsere größten Herausforderungen. Natürlich überlegt man sich, kriegen wir alle Flüsse gemessen, laufen die ganzen Geräte, aber überraschenderweise war unsere allergrößte Herausforderung, dass wir das Ganze überhaupt starten konnten. Weil wir hatten alles in Europa verpackt, wir hatten alles geplant, wir haben alles rechtzeitig losgeschickt. Und dann kam nichts an. Und das sind so die Momente, dann steht man da und man telefoniert sich die Finger wund und sagt sich, warum liefern die die Geräte nicht aus? Angeblich sind die schon längst in Los Angeles, aber nichts kam an. Und als es dann kam es so in Stückchen. Ne? Also das ist 750.000 meiner wichtigsten Messinstrumente habe ich über den Teich geschickt und die Kisten waren dann leider erstmal demoliert. Das heißt, statt unser wunderschönes Messsystem aufzubauen, haben wir Wochen und Wochen Geräte repariert, weil man gar nicht die Zeit hat, die jetzt nochmal zurückzuschicken und irgendwo reparieren zu lassen. Da muss man dann selber sehen, dass man die Fehler sucht. Man muss sagen, wir haben 22 wissenschaftliche Geräte darüber geschickt. Von all diesen Sachen sind zwei einzige intakt angekommen und rechtzeitig. Alles andere ist entweder im Zoll stecken geblieben oder hatte irgendwelche Probleme oder ist auch gar nicht angekommen. Also ja, das sind immer so die Sachen, die man sich nicht vorstellt, dass das Teil des wissenschaftlichen Lebens ist. Aber irgendwann haben wir es dann geschafft und unser kleiner Instrumentenshit war dann pickepacke voll. Also da stehen jetzt 2,4 Millionen Euro in Messgeräten, die dann wirklich auch alle funktioniert haben. Und wir hatten ein Riesenteam vor Ort, was da auch mitgemacht hat. Messgeräte ist die eine Sache, aber wir wollten ja den ganzen Wald verkabeln und dann müssen wir das auch erstmal da reinbringen. Das heißt, 4 Kilometer Teflonschlauch zusammengeschnitten und zusammengebastelt, das Ganze in ein riesen Schaltsystem eingesteckt, wie man hier an dem Kabelwust sieht, wo man dann auch ganz schön unten noch jede Menge Proben nehmen konnte, wie hier Schemmer, die fleißig ihre Proben misst. Und das musste natürlich dann auch in den Wald. Also wir haben Stammküvetten gebaut, wir haben Blattküvetten gebaut, Bodenkammern, die automatisch so öffnen und schließen, bis hin Sachen für die Wurzeln. Und es ist einfach so ein Riesenexperiment. Es ist auch zu teuer. Letztendlich muss man die Sachen selber herstellen. Das ist alles spezielle Materialien, damit man auch keine Artefakte misst. Aber wir waren eine ganze Weile gut beschäftigt. Die Biosphere ist gar nicht so klein, also die Kuppel ist 25 Meter hoch und auch die untere Baumkrone ist 15 Meter, also das ist auch was, wo man nicht mal so eben hinkommt mit seiner Blattküvette. Das heißt, wir hatten als erstes ein großes Training an Baumkletterern und zum Glück waren an der Uni Arizona viele Studenten, die gerne mal Kletter gehen, die haben dann bei uns alle einen Hiwi-Job gekriegt. Und auch bei mir in der Gruppe waren begeisterte Kletterer, die dürften dann praktischerweise kann man über die Gerüste der Biosphere hochklettern. Man muss nicht an den Baumstämmen hoch. Das war ganz schön anstrengend, weil das halt ein Tropenwald ist und oben in den Baumkronen entsprechend auch ziemlich heiß. Unser Experiment haben wir B2Vault genannt für Water, Atmosphere and Life Dynamics, also die unterschiedlichen Komponenten, die wir untersuchen sollen. Die Strahlung ist natürlicherweise da in Arizona auch recht hoch und drin, dadurch, dass es eigentlich dreimal die Woche gewässert wird, haben wir halt einen schönen tropischen Regenwald. Und da sieht man, in der ersten Phase ist alles noch sehr schön grün und wir haben viele, viele Proben genommen, also nicht nur Messinstrumente, die automatisch messen, sondern eben auch überall den Boden beprobt, die Blätter, die Kabel verlegt, oben erstmal auch einen Zugang zur Baumkrone gebaut, wo wir dann unsere Kammern ausbringen konnten. Sicherlich ist die Biosphere natürlich nicht so divers wie so ein echter tropischer Regenwald, aber hat doch eine ganz gute Baumdiversität und auch im Unterwuchs. Und das sind so unterschiedliche Küvetten, die wir gebaut haben, eben um die Blätter oder in den Boden, um diese Prozesse zu messen. Wir haben auch tatsächlich Bodenpits gegraben, bis zu 3 Meter tief, um auch in den Boden in verschiedene Tiefen zu kommen und das Ganze war dann automatisch an unsere vielen Messinstrumente direkt angekoppelt, sodass wir tatsächlich zusehen konnten, wenn im Wald irgendwas geschieht, haben wir direkt diese Messungen auch auf den Geräten gehabt und zusätzlich noch eine ganze Menge Proben gezogen. Wir hatten eine ganze Menge Studenten mit dabei, die auch noch die Vegetation untersucht haben. Eine Gruppe, die vor allen Dingen den Boden beprobt hat, bodenmikrobielle Aktivität. Hier sieht man auch ganz unterschiedliche Baumarten mit unterschiedlichen Anpassungsmechanismen. Genau um solche Fragen ging es da. Atmosphärischen Gradienten, der kontinuierlich gemessen wird. CO2, Temperatur, Licht auf verschiedenen Höhen. Und hier sieht man, wenn so Änderungen sind, weil es ist einfach, wenn man wirklich so ein Online-System hat, dass man in Echtzeit sehen kann, wie die Blätter, wie die Pflanzen, wie der Boden auf jede Veränderung reagiert. Zusätzlich haben wir dann immer noch Blattproben genommen, sodass man auch die Inhaltsstoffe der Blätter sich anschauen kann und das System möglichst gut zu charakterisieren. Und man sieht halt eigentlich, schön grün war es, als wir angefangen haben. Da ging es dem Wald noch gut. Und zusätzlich haben wir tatsächlich verschiedene Labeling-Versuche gemacht, um wirklich auch zu gucken, wie der Wald mit so Tracern reagiert hat. Es war anstrengend. Das war mein erstes Sabbatical. Ich habe immer gehört, dass man im Sabbatical mal ein bisschen weniger Stress hatte. Es war rund um die Uhr, damit das Ganze lief. Also 24/7 waren wir beschäftigt. Gut, und jetzt kommen noch ein paar Bilder aus der Trockenphase. Und da sieht man jetzt anhand dieses vielen, vielen Laubs auf dem Boden, dass tatsächlich die Bäume sehr stark wassergestresst waren. Hier wird die Bananenpflanzen haben die Hälfte, ihre Blätter sind komplett welk geworden. Wir haben es geschafft, dass kein einziger Baum gestorben ist. Aber wir haben sie doch ganz schön an die Grenzen gebracht. Also diese Clitoria-Arten, das sind auch Stickstofffixierer, haben angefangen, Blätter abzuwerfen, schon nach der Mitte des Trockenheit. Hier sieht man Sensoren, wie wir den Wassergehalt und den Wasserfluss in den Stämmen messen, sodass wir auch gesehen haben, wie diese Flüsse sich verändert haben. Und das auf verschiedenen Höhen, aber man sieht vor allen Dingen am Boden hat man es stark gesehen, wie stark diese Trockenheit sich ausgewirkt hat. Der Boden ist ganz rissig geworden. Das waren die vorhin im Foto noch sehr grünen, jetzt sehr welken Blätter. Und am Schluss, wir haben insgesamt über 25 Bäume kontinuierlich vermessen, wirklich alles von den Blättern, den Stämmen bis runter in die Wurzeln. Und auch immer wieder, das sind Piper, denen es auch wirklich nicht so gut ging nach der Trockenheit. Während hier unser Mitarbeiter Jason bis zum Ende fröhlich mit dabei war, egal wie stressig es wurde. Also es ist gut, wenn man dann auch ein gutes und sehr motiviertes Team mit vor Ort hat. Das ist Jost von Haaren. Insgesamt 66 Tage Trockenheit, das war wirklich eine lange Periode, wo das Waldsystem schon ziemlich an ihre Grenzen geraten ist. Und was wir dann gemacht haben, wir haben erst in der Tiefe Wasser reingegeben und am Schluss dann eben den Regen wieder angestellt und dann auch geguckt, wie lange dauert das jetzt, bis so ein Wald sich wieder erholt. Das geht ja auch nicht so schnell, ne? Also ist es sofort, dass sie wieder anfangen zu transpirieren, wenn wir ihnen jetzt wieder den Regen bringen oder wie lange braucht das, bis diese ganzen Prozesse sich da letztendlich wieder erholt haben. Gut, dann schauen wir uns mal an, was da so passiert ist. Und das ist hier mal gezeigt. Wir sehen hier oben ein Maß für atmosphärische Trockenheit und gerade in den wirklich sehr großen Baumkronen sehen wir, dass das sehr, sehr schnell sehr trocken wurde in den oberen Baumkronen. Das ist ein Parameter dafür, wie viel transpiriert werden muss. Hier drunter sieht man, der Unterwuchs, dadurch, dass der ein bisschen im Schatten war, da entwickelt sich das langsamer. Das ist der Punkt. Wir haben gemessen vor der Trockenheit und hier haben wir dann den Regen abgestellt, insgesamt 9,5 Wochen Dürre. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir wollten auch wissen, wie wichtig ist das Tiefenwasser für Pflanzen. Das ist eine große Diskussion und wir wissen gar nicht so viel darüber. Gehen die ins Grundwasser, gehen die nach unten? Und da ist die Biosphäre natürlich auch ideal, weil die hat unten einfach einen Zementboden, was man weiß, wo es aufhört. Und wir haben dann als erstes mal so ganz in der Tiefe markiertes Wasser eingegeben und erst 10 Tage später den Regen wieder gestartet, um mal zu gucken, wie wichtig ist das. Und hier unten sehen wir, wie sich die Trockenheit im Boden entwickelt hat. Und da sehen wir in der Oberboden, das ist hier vorne, der ist sehr schnell runtergetrocknet. Und interessanterweise in dieser ersten Trockenphase haben wir auch schon richtig starke Trockensignale an den Bäumen gesehen. Da haben die ersten angefangen, ihre Blätter abzuwerfen. Was aber interessant ist, das Wasser ganz in der Tiefe, das hat lange gedauert, bis das weggetrocknet ist. Eigentlich erst ganz zum Schluss. Und das ist ein interessanter Aspekt. Also oben trocknet es runter, kann man sich vorstellen. Aber ganz in der Tiefe war noch relativ lange Wasser da. Und das ist wichtig, weil da haben wir gleich ganz spannende Ergebnisse zu. Und hier sieht man, wie sich das Ganze jetzt wieder so nach und nach erholt hat, dadurch, dass wir den Regen wieder angegeben haben. Jetzt können wir uns anschauen, wie dieser Wald reagiert hat. Und zwar sieht man hier unten, das hier ist die CO2-Aufnahme und was wir sehen ist, vor der Trockenphase ist der Wald sehr produktiv. Ne? Ein Tropenwald wächst viel, nimmt sehr viel CO2 auf. In dem Moment, wo wir das Wasser abgestellt haben und relativ schnell, ist diese ganze CO2-Aufnahme um 50% eingebrochen. Und das schon in dieser ersten frühen Trockenphase. Genauso sind dann auch die Transpiration, also die Wasserflüsse, eingebrochen. Und dann, wenn es weiterging, haben wir weiterhin eine Steigerung gesehen, aber diese erste Antwort, die kam recht schnell. Und wenn man sich das anschaut, dass die CO2-Senkenkapazität dieser Wälder geht dann also offensichtlich sehr, sehr schnell verloren. Was wir hier auch sehen, es dauert sehr lange, bis sich der Wald wieder erholt. Also über 3 Monate und manche Flüsse haben nicht ihre Ausgangswerte erreicht. Also auch nach 3 Monaten waren diese Stresseffekte noch zu sehen. Und jetzt habe ich hier ein Beispiel. Das ist der Grund, warum ich vorhin diese flüchtigen organischen Verbindungen, diese Stoffe eingeführt habe, die Pflanzen abgeben. Eins davon ist das Isopren und das ist bei der Trockenheit auch direkt hochgegangen. Und das ist eben ein schöner Schutzmechanismus gegen diese Hitze und gegen die hohe Strahlung. Aber interessanterweise, je weiter wir in die Trockenheit kamen, dann kamen andere Monoterpene, die sind ein bisschen längerkettiger, dann wurden die sehr stark emittiert. Und am Schluss haben wir gesehen, dass auch andere Stoffe, Hexanal ist ein kleines Molekül, was tatsächlich ein richtiger Stressindikator ist, anzeigt. Also tatsächlich hat uns diese Abfolge an unterschiedlichen VOCs ein bisschen die Stressniveau der Bäume gezeigt. Was ganz interessant ist, und da haben wir eine schöne Arbeit von Joe dazu, es wird im Augenblick viel diskutiert, die Monoterpene interagieren in der Atmosphäre und das haben sie auch im Amazonas gemessen, dass die unter Dürre ansteigen und die haben eine Wechselwirkung mit Atmosphärenprozessen, weil die sehr stark zur Wolkenkeimbildung beitragen. Und im Augenblick wird gerade diskutiert, ob das sein kann, dass dann auch so ein Amazonas vielleicht durch die vermehrte Emission von diesen Monoterpenen vielleicht dazu beitragen kann, dass dann auch irgendwann wieder Wolken und Regen entstehen. Also ist im Augenblick eine spannende Forschungsfrage. Was wir auch gesehen haben, ist, dass der Boden eine Senke war. Das heißt, er hat das irgendwie aufgenommen und wir konnten tatsächlich nachweisen, dass offensichtlich Bodenmikroben sich darauf genischt haben, diese Komponenten tatsächlich auch als Energiequelle zu nutzen. Und so wie es hier sich verändert hat, haben sich auch die Bodenmikroben daran angepasst. Dann haben wir noch ein ganz besonderes Experiment gemacht. Und dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen, weil ich nicht sicher bin, dass jeder weiß, was stabile Isotope sind. Vermutlich hat nicht jeder schon davon gehört. Die meisten, wenn ich jetzt Isotop sage, sagen immer Radioaktivität. Das wollten wir natürlich nicht haben, keine radioaktiven Isotope, das wäre das C14. Es gibt aber einfach natürlich vorkommende leichte und schwere Isotope. Die gibt es beim Kohlenstoff, die gibt es beim Wasser und die gibt es zum Beispiel auch beim Stickstoff. Und die können wir als Markierung nutzen, als Tracer. Ich habe dazu ein Labor, das ist ganz spannend. Man könnte jetzt zum Beispiel von jedem, der hier im Raum sitzt, mal eine Haarprobe nehmen. Und dann könnte ich sofort sagen, wer sich hier vegan ernährt oder wer hier sitzt, der Top-Predator ist und hauptsächlich von Fisch und Fleisch sich ernährt. Das sind alle Signale, die in uns, aber auch in der Vegetation zu sehen sind. Beim Wasser kann man ganz gut Herkunftsnachweise machen, wird auch eingesetzt in der Forensik, um zu gucken, ob der Wein wirklich aus dem Anbaugebiet kommt oder ob die Erdbeeren von hier oder aus Griechenland sind. Das können wir unterscheiden am Wasserisotop und den Kohlenstoff. Der sagt uns viel darüber, wie Pflanzen CO2 aufnehmen. Aber wir können auch für so einen großen Versuch markierte Kohlenstoffe kaufen, dass wir einfach mal ganz viel von dem Schweren haben. Gewöhnlich gibt es davon nur 1%. Und wenn man den hat, dann kann man den sozusagen Markierungsexperiment machen, weil es eh natürlich ist. Die Pflanzen nehmen das auf in der Photosynthese und dann können wir wirklich sehen, wie der Kohlenstoff durch die Pflanze wandert. Hier von den Blättern in den Stamm, in die Wurzeln, in den Boden gelangt. Und genau das haben wir gemacht. Und hier auf dem Foto sieht man, dass alle hier ganz fleißig Fotos nehmen. Was hier vorne ist, das ist so eine kleine Flasche von diesem 13-CO2. Und der Grund, warum alle so aufgeregt sind, ist, dass das 15.000 Euro kostet, dieses kleine Fläschchen. Und da können Sie sich vorstellen, in dem Moment, wo Sie in der Biosphäre, hier kann man gasdicht verschließen, diese kleine Flasche auftreten, das ist so der eine Moment, wo man mal ganz kurz innehält und sich so denkt, so, ja, hoffentlich klappt jetzt alles und hoffentlich haben wir alles richtig berechnet und hoffentlich sehen wir das Signal auch und das verschwindet nicht einfach irgendwo. Als wir es dann in die Luft geblasen haben, dann hatten wir einen sehr aktiven Tag. Weil dann musste ja alles ganz, ganz schnell gehen, weil wir wollten ganz, ganz viele Proben möglichst auf einmal nehmen. Das heißt, wir hatten ein Riesenteam vor Ort, die sind in die Bäume geklettert, die haben unten Blätter sich besorgt. Also es war ein sehr hektischer Tag, weil alles ganz schnell natürlich pflückt werden musste und dann zermörsert in flüssigen Stickstoff. Und damit das so ein richtig schöner Puls ist, haben wir dann hinterher tatsächlich das Ganze wieder rausgeblasen, indem wir die Fenster tatsächlich entfernt haben, große Ventilatoren angemacht haben. Der Witz war, da war so eine Touristengruppe dabei. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir wären die Biospherians, die gerade versucht haben auszubrechen. Wir sind jetzt auf zig Fotos drauf. Wir haben dann wirklich ein paar Stunden Luft durch das System geblasen, um diesen ganzen Label wieder rauszukriegen und dann nachts das Ganze auch wieder geschlossen. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Das ist tatsächlich, wir haben das einmal gemacht vor der Dürre und dann unter der Dürre und die blaue Kurve ist immer vorher und in der Dürre haben wir nochmal das Signal verstärkt, weil wir ja wissen, dass die Stoma dazugehen, damit wir wirklich auch genug diese Markierung in den Blättern haben. Und dann sieht man, dass das tatsächlich gut aufgenommen wurde, hat wunderbar funktioniert. Und über die Zeit, die Pflanzen geben das ab, verläuft sich das Signal so nach und nach. Was wir als erstes schon sehen konnten, die Dürre war wirklich stark. Also die Pflanzen haben gerade mal noch 34% Kohlenstoff aufgenommen im Vergleich zu vorher. Also wir hatten relativ starke Effekte. Und dann war aber die Frage, wir haben gesehen, die Pflanzen haben das aufgenommen. Wie lange dauert das jetzt, bis das durch die Bäume wirklich in den Boden kommt? Und wir hatten einen Johnny English aus Österreich mit dabei, der hat die Stammkammern gemessen, der muss es immer kompliziert ausrechnen. Und wir haben da alle gesessen und gesagt, na Johnny, siehst du denn was? Hast du endlich Signal? Ist ja immer noch die Gefahr, vielleicht war es doch nicht stark genug, trotz dem vielen teuren Label. Vielleicht ist es ja auch weg und wir mussten ganz schön lange zittern. Und dann nach 5 Tagen war endlich Signal da. Und dann sieht man also sehr schön, das ist dieses 13C-Markierung in den Stämmen, dass das eben runtertransportiert wird. Und was spannend ist, die orangene Kurve in der Dürre zeigt uns, dass in der Dürre eigentlich genauso viel Signal unten ankommt und dass es auch noch viel, viel länger in der Vegetation bleibt. Was heißt das? Das heißt, dass die das, was sie an Ressourcen unter Dürre haben, viel langsamer umsetzen, damit sie viel länger damit haushalten können. Und da ist schon so eine erste Anpassung, wo man ganz deutlich sieht, alle Prozesse werden verlangsamt, werden runtergefahren, damit die Ressourcen länger halten. Und interessant war auch, dass wir auch sofort markierte VOCs hatten und das blieb hoch in der Dürre. Das zeigt auch, wie wichtig die als Schutzmechanismen sind. Eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, ist, wir hatten ja ganz verschiedene, unterschiedliche Baumarten. Wie unterschiedlich sind denn diese Reaktionen dieser einzelnen Baumarten? Und insgesamt konnten wir die so ein bisschen eingruppieren. Wir hatten diese großen, dominanten Bäume und manche waren extrem trockenempfindlich, haben ihre Blätter abgeworfen und andere waren eigentlich recht tolerant. Und im Unterwuchs hatten wir ähnliche Kategorien. Und dann haben wir mal den Wasserfluss gemessen. Das ist hier gezeigt, das ist der Wasserfluss durch den Stamm. Und wir sehen, dass die empfindlichen Arten unheimlich hohe Flüsse haben, aber hier schon in der ersten Trockenphase extrem großen Einbruch. Die trockentoleranten Arten dagegen, die haben nicht so hohe Flüsse, aber die halten, also sie haben auch nicht so eine starke Reduktion. Was auch auffällt, die Erholung ist nicht vollständig. Also auch 3 Monate danach, wir kommen nicht mehr auf die Ausgangswerte. Also da sind nachhaltige Effekte. Im Unterwuchs sieht es ganz ähnlich aus, nur wir sind hier jetzt auf einer anderen Skala. Also insgesamt sind die Flüsse viel, viel niedriger. Der Unterwuchs trägt nur einen geringen Anteil zum Gesamtfluss dabei. Und dann kann man sich das Ganze mal hochrechnen und gucken, wie ist das denn in der Gesamtwassermenge? Und interessanterweise, diese sehr sensitiven Bäume haben auch den höchsten Wasserfluss. Aber offensichtlich ist es eine wichtige Funktion, dass sie so stark reduzieren, weil sonst hätten sie die Wasserressourcen auch viel, viel schneller aufgebraucht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum? Also das waren die Arten, die auch so sehr trocken gestresst waren, so viel Blätter abgeworfen haben. Und eine Möglichkeit ist ja, vielleicht haben die einfach nicht so tiefe Wurzeln. Wir haben ja am Anfang gesehen, der Oberboden ist relativ schnell ausgetrocknet. Wenn die halt nicht so tief wurzeln, dann ist das klar, dass die einen unheimlichen Stress haben. Und jetzt war eben der Trick hier in der Biosphere, man kann eben auch markiertes Wasser kaufen. was einen hohen Isotopenwert hat. Und haben gesagt, jetzt bringen wir das mal ganz unten in die Tiefe und dann schauen wir einfach mal, wer drankommt. Das ist eine ideale Weise, um wirklich mal rauszufinden, wer tief wurzelt. Ja, und das hatten wir uns gedacht. Also Joost hat gesagt, das ist alles ganz einfach. Da gibt es ein Drainagesystem unter der Biosphäre im Keller. Das verschließen wir einfach. Da gab es auch so kleine Hähne. Das war Kathi, die hat ihre Doktorarbeit in dem Thema gebracht. Und hier ist immer auch völlig motiviert mit einer Flasche Deuterium, 1000 Euro. Da haben wir 6 von in 20.000 Liter Tank gebracht und haben das mal da unten reingepumpt. So viel zur Theorie. Was uns keiner gesagt hat, ist, dass das Ding komplett leck war. Die Biosphere ist 30 Jahre alt. Also haben wir uns 3 Tage mit unserem eigentlichen Nebenjob beschäftigt, nämlich als Klempner alle möglichen Lecks zu flicken. Und man lernt eine ganze Menge über Hydrologie und Flowpaths, weil immer wenn man ein Leck in einem Keller irgendwie dicht hat, dann baut sich der Wasserdruck in dem anderen Keller wieder auf und dann sprudelt es auf der anderen Seite wieder raus. Also war ziemlich hektisch, irgendwie zu gucken, dass dieses teure markierte Wasser in irgendeiner Weise in dem System verblieb. Ja, und dann war wieder die Frage, was sehen wir denn? Und das haben wir gemessen. Wir haben ja die Transpiration der Pflanzen gemessen und wir hatten Isotopenlaser dran. Das heißt, wir können dann wirklich sehen, wann kommt das Signal oben an. Ja, und dann, was erwartet man denn? Man denkt, das ist ein super gestresster Wald. Der hat jetzt 9,5 Wochen kein Wasser gesehen. Also was ich erwartet hätte, ist, dass die Pflanzen, die an das Wasser kommen, das jetzt aufsaugen und erstmal so richtig anfangen zu transpirieren, weil eigentlich ist der Durst ja ziemlich groß. Ja, aber es war mal wieder so, dass wir erstmal nichts gesehen haben. Und dann ist natürlich wieder die Frage, vielleicht war das Ganze ja auch irgendwo ein Loch im Keller und ist alles irgendwo in die Wüste versickert. Man weiß es nicht. Es gab einen einzigen Baum Hibiskus, der nach 2 Tagen Signal gezeigt hat. Und der Rest hat wirklich lange gebraucht. Das war unglaublich. Also dieser Puls war nur, dieses Wasser war nur kurz verfügbar. Und auch die empfindlichen Arten, hier haben wir den Regen wieder angestellt und es hat dann schon richtig geregnet und trotzdem kamen die Signale. Spannend war aber auch, alle großen Bäume hatten die Signale und das hier sind diese trockenempfindlichen. Also offensichtlich lag es nicht daran, dass die Wurzel nicht tief genug ging. Das heißt, sie haben wirklich in der Dürre das Wasser gespart, um länger damit haushalten zu können. Und das ist ganz spannend. Und das andere, was wirklich spannend war, ist, wie lang dieses Wasser auch in den Bäumen noch zu messen war. Man fragt sich ja, wo das hingeht. Also über 55 Tage in diesen eher langsam reagierenden Arten. Und dann mussten wir unsere Geräte abräumen, weil wir wieder alle zurück nach Europa mussten. Wir hätten auch noch länger messen können. Das ist tatsächlich auch eine neue Erkenntnis gewesen, die uns so auch gar nicht bewusst war. Und Kathi hat auch noch ganz spannende Sachen gemessen. Wir haben nicht nur an den Blättern gemessen, sondern die hat eine neue Methode ausprobiert, indem sie direkt an den Stamm gegangen ist mit unseren Messgeräten. Das heißt, wir konnten gucken, wann ist das Wasser im Stamm? Und wann ist das Wasser in den Blättern? Gleichzeitig hatten wir auch, so wie man Bodenfeuchte misst, Feuchtemesser im Stamm. Und was sich dann gezeigt hat, das war ganz spannend, also die kleinen Bäume kamen einfach nicht unten dran, okay, die so im Unterwuchs waren. Dieser eine schöne Hibiskus, der hat relativ schnell angefangen zu transpirieren. Aber es gab eine relativ große Gruppe, die offensichtlich erstmal ihren Stamm aufgefüllt hat mit Wasser, obwohl sie ja so lange nicht transpirieren konnten. Aber offensichtlich ist es wichtiger, erstmal die Wasserstammreserven wieder aufzuführen und erst ganz verzögert angefangen hat zu transpirieren. Und andere haben das mehr so graduell gemacht. Die haben so ein bisschen aufgefüllt und haben dann so langsam angefangen zu transpirieren. Es gab jede Menge verschiedene Antworten. Und das ist wirklich ganz spannend, dass man überlegt, dass Wasser also nicht einfach nur so durchfließt, sondern dass offensichtlich diese Strategie erstmal dieses Wasser, diese Speicher wieder aufzufüllen, so wichtig ist, dass da nochmal auf ein paar Wochen Transpiration verzichtet werden kann. Genau, und das aus diesem Experiment mal zusammenfassen, können wir sehen, dass wirklich Pflanzen ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Dürre zeigen und diese Vielfalt von unterschiedlichen Antworten wichtig ist, wenn wir ein ganzes Ökosystem verstehen wollen, aber wahrscheinlich auch wichtig ist, um das Ökosystem zu puffern. Das heißt, wir müssen wirklich ein bisschen besser charakterisieren, wie reagieren einzelne Arten, wie interagieren die, um wirklich zu verstehen oder vorherzusagen, wie so eine extreme Dürre oder Resilienz in so einem System eigentlich stattfindet. Das Ganze war nur möglich, indem wir wirklich ein riesen engagiertes Team haben und auch relativ viel Funding gekriegt haben. Das ist natürlich so ein Experiment, das macht man nicht einfach mal so nochmal woanders. Also um so detaillierte Forschung zu machen, ist es nicht ganz trivial. Gleichzeitig wollen wir natürlich hier unsere Wälder genauso verstehen. Das ist genauso wichtig. Und das ist hier ein Beispiel tatsächlich von einer Fläche direkt Hartheim in der Rheinebene, wo wir sehen, dass 2018 wirklich wir auch extreme Dürreeffekte haben. Was wir hier haben, das sind Messungen über sogenannte Eddy Tower. Es gibt ein ganzes weltweites Netzwerk, die misst insgesamt, wie viel CO2 wird von Wäldern aufgenommen, wie viel wird transpiriert. Und das ist eine Seite, die mein Kollege Andi Christen aufgebaut hat. Und da haben wir die Effekte genau dieser Dürre gemessen. Da sieht man, 2017 war es noch grün und so sah der Bestand dann 2019 aus. Wir finden in dem Jahr nach der Dürre eine zunehmende Mortalitätsrate Jahr für Jahr. Wir sind jetzt über 50%. Die Kiefern in der Rheinebene haben das 2018er Jahr nicht überlebt. Jetzt kann man sich fragen, was passiert dann mit der Senkenkapazität? Wie ist die CO2-Aufnahme in so einem System? Und das ist hier mal gezeigt. Leider wieder so eine typische Sache in der Wissenschaft. Das Gerät war bestellt, das kam dann erst 2019, also 2018 konnten wir noch nicht messen. Wir sehen aber im Winter, das ist hier der Winter und der Herbst, da geben diese Wälder CO2 ab, das ist ganz normal. Und im Frühjahr und im Sommer, da sieht man so nach dieser Dürre, 19 war ja eigentlich auch noch trocken und 20, das erholt sich wieder, 21 war nass und dann sieht man, och, guck mal, da ist doch schon wieder eine ganz gute Senkenaktivität, CO2-Fixierung. Wo kommt es her? Im Unterwuchs finden wir relative verschiedene Baummischungen, die offensichtlich sich da mehr und mehr etablieren könnten. Eigentlich macht es Hoffnung, aber dann kam letztes Jahr. Das heißt, wir hatten erst eine Erholung und dann hatten wir 22. Und da sehen wir ganz klar, wenn wir zu viele Folgejahre haben, drehen sich diese Effekte um. Das heißt, wenn wir für dieses Jahr die Bilanz machen, dann war der Wald keine CO2-Senke mehr, sondern hat tatsächlich insgesamt abgegeben. Und wir sind jetzt mal gespannt, wir verfolgen das weiter, wie sich das weiterentwickelt. Hier sehen wir nur die Gesamtbilanzen. Wir wollen aber eigentlich ja auch bei uns verstehen, wie unterschiedliche Baumarten miteinander agieren. Und wir haben ein anderes System aufgebaut, das ist im Schwarzwald. Also das ist tatsächlich ein System, was wir aufgebaut haben, wo wir auch die natürlichen Wasserisotope messen. Und dann auch im Wald mal so ein Isotopenberegnungsexperiment machen. Braucht man dann 60.000 Liter Wasser oben im Wald. Gerade haben wir festgestellt, dieses Jahr das Kissen war leider leck. Wir pumpen jetzt nochmal 60.000 Liter Wasser rauf. Zum Glück war der Label noch nicht drin, das Deuterium. Und wir sehen da ganz witzige und spannende Interaktionen. Das ist ein Buchen-Fichten-Mischwald. Und tatsächlich in der Mischung nischen die sich anders ein. Die Fichten gehen ein bisschen mehr in Oberboden, die Buchen gehen ein bisschen mehr in Unterbuchen. Von der Mischung profitiert, so wie wir es im Augenblick sehen, die Buche ein bisschen mehr als die Fichte. Aber trotzdem scheinen sich die Wasserressourcen da zu teilen. Und das ist ein Teil von der Forschung, was wichtig ist. Unterschiedliche Baumarten können um Wasser konkurrieren natürlich, aber es gibt auch andere Effekte. Zum Beispiel, was ganz gut bekannt ist, es nennt sich Hydraulic Redistribution. Tiefwurzelnde Bäume können auch Wasser in die Oberschichten bringen, sodass auch flacher wurzelnde Bäume davon profitieren können. Das heißt, es gibt Konkurrenzsituationen um eine Ressource, aber es gibt auch viele Interaktionen, die tatsächlich positiv sind. Und die Frage ist im Klimawandel, in welche Richtung entwickelt sich das? Viel geht ja dahin zu sagen, wir brauchen mehr Mischungen in den Wäldern, um Wälder klimaresilienter zu machen. Wir haben einen kleinen Literaturübersicht gestartet. Es gibt nicht viele Arbeiten, die das wirklich quantitativ messen. Und das bisschen, was wir so gefunden haben, da muss man sagen, offensichtlich, wenn die Trockenheit nicht so stark ist, sehen wir eher förderliche Effekte. Also durchaus sehr positive Interaktion.
Wenn die Dürre stärker wird, scheint es in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, welche Baumartenmischungen habe ich da eigentlich, auf welchen Böden bin ich, wie sind die Umweltbedingungen. Tatsächlich haben wir aber keine Studie gefunden, wenn wir jetzt mal unter wirklich extreme Dürre gehen, wo wir noch Fördereffekte gesehen haben. Also offensichtlich kann auch, wenn es zu extrem wird, das wirklich in eine Konkurrenz umschlagen. Und das ist ein weiterer Aspekt, den wir besser verstehen müssen, damit man bessere Vorhersagen machen kann, in welche Richtung sich das entwickelt. Und das heißt, insgesamt müssen wir sagen, es sind nicht alleine die Auswahl von klimaresilienten Arten oder eine Erhöhung der Diversität. So ganz einfach ist das nicht, das vorherzusagen. Es kommt wirklich darauf an, welche Baummischungen habe ich, welche Bodeneigenschaften habe ich, wie verändern sich die Atmosphärenbedingungen. Das heißt, wir haben ein komplexes Wechselspiel und das alles zu erfassen und zu messen, ist gar nicht so einfach. Und im Augenblick, das ist jetzt das letzte Beispiel hier, haben wir ein ganz neues Projekt gestartet. Das mache ich zusammen mit den Kollegen von der Technischen Fakultät. Wir haben auch KIT-Partner mit dabei, wo wir tatsächlich auch einfach auf der Messseite was verändern wollen, damit wir mehr solche Prozesse verstehen können. Und das ist zusammen mit der Ulrike Wallrabe von der Technischen Fakultät in Freiburg. Wir sind die Sprecherinnen, insgesamt 12 Millionen für 4 Jahre. Und wir wollen eine komplett neue Messsensorik aufbauen, damit wir in Zukunft viel schneller, viel besser und viel einfacher messen können. Und ich glaube, nach dem, was ich da gerade von der Biosphere erzählt habe, kann man sich vorstellen, dass jemand wie ich sehr darauf hinaus ist, mal einfacher zu messen. Die Idee, dass wir wirklich alle Wasserflüsse quer durch die ganze Krone in den Boden, Interaktion, CO2, VOCs messen können. Wir wollen auch einen Turm aufbauen. Wir wollen eine Drohne über das Ganze fliegen lassen. Und alles soll automatisiert auch Daten funken. Und die Idee ist, dass wir ganz viel autonome neue Messsensorik bauen. Also Sensoren, die man einfach so ans Blatt hängen kann, wo das Blatt sonst der ganz normal ausgesetzt ist und die da einfach verbleiben können. Sensoren, die man vielleicht mit einem kleinen Solarpanel aufs Blatt kleben kann und alles funkt dann fröhlich, die Daten. Das heißt, komplette Funkmodule in den Wald. Und eine ganz spannende Sache ist hier auch mit dem Marcin Joda und dem Jan Korwink aus dem KIT kleine MNR-Sensoren, um wirklich die Flüsse in den Ästen zu sehen. Und das sind nur so ein paar Beispiele, aber die Idee ist, wir bringen Sensoren, die sind billig, die sind einfach, die bringen wir in großer Menge aus. In Zukunft wäre eine Idee, dass die vielleicht sich auch irgendwann mal dann selber wieder biologisch abbauen. Das wäre der Idealzustand, dann können wir die einfach in den Wäldern verlassen. Und dass wir einfach mehr Informationen kriegen und letztendlich soll das Ganze ein lernendes System sein. Das ist unsere Vision. Also es soll auch nicht einfach nur ganz, ganz viele Daten sammeln, weil dann haben wir riesen Datenwust, sondern zum Beispiel soll der Bodensensor sagen, hey, hier die Ecke wird besonders trocken, Achtung, was ist denn hier los? Oder der VOC-Sensor schlägt Alarm, vielleicht ist da der Borkenkäfer gerade drin. Das sind auch so Signale, die man mit VOCs messen kann. Dann kann die Drohne hinfahren, dann können wir Messfrequenzen hoch modellieren. Und die Idee ist, dass das alles automatisiert in ein Datensystem auch gleich reinfließt und letztendlich in ein Modell, das sind Partners von KIT im Garmisch mit dabei, sodass wir auch Vorhersagen machen können, dass der Sensor nicht nur weiß, wie viel Energie habe ich und wie wird das Wetter morgen, kann ich mir das gerade leisten, viel zu messen oder muss ich ein bisschen Energie sparen, sondern dass wir auch vorhersagen können, wann und wo und welche Bereiche werden denn besonders Stressen ausgesetzt. Und das ist so unsere Vision für die Zukunft, dass wir da vielleicht den nächsten Schritt gehen können und noch eine ganz andere Dimension haben, solche Effekte in Wäldern oder dann auch vielleicht in anderen Ökosystemen zu messen. Genau, und das ist gerade letztes Jahr gestartet. Wir haben jetzt 20 Doktorierende eingestellt. Im Augenblick suche ich noch eine Koordinationsstelle, wenn irgendeiner motiviert ist. Eine Stelle haben wir noch zu besetzen, aber unsere Vision ist, dass wir da vielleicht in Zukunft auch einen neuen Schritt gehen können. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende. Zusammenfassend denke ich, es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie stark der Klimawandel auch unsere Wälder hier bedroht. Das ist wirklich kein Thema mehr, was nur im Süden oder nur in ariden Ökosystemen eine Rolle spielt. Gerade hier bei uns und vielleicht auch gerade deswegen, weil unsere Vegetation nicht an Dürren angepasst ist. Wir sind hier eigentlich in einem Sonderniederschlagsgebiet, regelmäßiger Regen. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, wenn der 2 Wochen ausbleibt, macht hier einen großen Effekt. Und ich glaube, dramatisch wird sein, wenn wir diese Folgejahre von Dürren und Hitzen haben. Ein einzelnes extremes Jahr gab es auch früher immer schon. Da steckt die Vegetation weg. Aber wenn wir diese Folgen haben, die Böden auch sich nicht mehr auffüllen, dann haben wir ganz kritische Effekte. Und es ist ein komplexes Zusammenspiel. Es sind wirklich die Boden, es ist die Atmosphäre und es ist der Wald insgesamt, die wir zusammen verstehen müssen. Wenn das negativ ist, kann das Wälder an die Kipppunkte bringen, kann aber vielleicht, wenn es positiv ist, auch die Resilienz von Wäldern stärken. Und damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Einblicke in die ganzen unterschiedlichen Aspekte, mit denen man so als Wissenschaftlerin zugegen ist, gezeigt. Und ja, möchte wirklich mitbringen, Klimawandel ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch hier bei uns, auch für unsere Wälder, und der geht uns alle an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war die Biologin Christiane Werner über die Auswirkungen von Trockenheit auf Wälder und Ökosysteme. Sie hat ihren Vortrag am 3. Juli 2023 gehalten in Karlsruhe im Rahmen der Vortragsreihe KIT Environment Lecture. Organisiert hat diese Reihe das Karlsruher Institut für Technologie.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.